Da mitten in der Bergpredigt nach Lukas, dieser kürzeren Fassung im Vergleich zur ausführlichen Bergpredigt in Matthäus 5 bis 7. Darf ich bitten, dass jemand uns vorliest, Lukas 6, Vers 27 bis zum Schluss des Kapitels.
Aber euch, die ihr hört, sage ich, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet, die euch fluchen, betet für die, welche euch beleidigen. Dem, der dich auf die Backe schlägt, biete auch die andere dar. Und dem, der dir den Mantel nimmt, verweigere auch das Unterkleid nicht. Gib jedem, der dich bittet, und von dem, der dir das Deine nimmt, fordere es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, so tut auch ihr ihnen. Und wenn ihr liebt, die euch lieben, was für einen Dank habt ihr? Denn auch die Sünder lieben, die sie lieben. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für einen Dank habt ihr? Denn auch die Sünder tun dasselbe. Und wenn ihr denen leidt, von denen ihr wieder zu empfangen hofft, was für einen Dank habt ihr? Auch die Sünder leihen Sündern, damit sie das Gleiche wieder empfangen. Doch liebt eure Feinde und tut Gutes und leiht, ohne etwas wieder zu erhoffen. Und euer Lohn wird groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein. Denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid nun barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, und ihr werdet nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht, und ihr werdet nicht verurteilt werden. Lasst los, und ihr werdet losgelassen werden. Gebt, und es wird euch gegeben werden. Ein gutes, gedrücktes, gerütteltes und überlaufendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn mit demselben Maß, mit dem ihr messt, wird euch wieder gemessen werden. Er sagte aber auch ein Gleichnis zu ihnen. Kann etwa ein Blinder einen Blinden führen? Werden nicht beide in eine Grube fallen? Ein Jünger ist nicht über dem Lehrer. Jeder aber, der vollendet ist, wird sein wie sein Lehrer. Was aber siehst du den Splitter, der in deines Bruders Auge ist, den Balken aber, der in deinem eigenen Auge ist, nimmst du nicht wahr? Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, Bruder, erlaube, ich will den Splitter herausziehen, der in deinem Auge ist, während du selbst den Balken in deinem Auge nicht siehst? Heuchler, ziehe zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter herauszuziehen, der in deines Bruders Auge ist. Denn es gibt keinen Baum, der faule Frucht bringt, noch einen faulen Baum, der gute Frucht bringt. Denn jeder Baum wird an seiner eigenen Frucht erkannt. Denn von Dornen sammelt man nicht Feigen, noch liest man von einem Dornbusch Trauben. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor. Und der Böse bringt aus dem Bösen das Böse hervor. Denn aus der Fülle des Herzens redet sein Mund. Was nennt ihr mich aber Herr, Herr und tut nicht, was ich sage? Jeder, der zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut, ich will euch zeigen, wem er gleich ist. Er ist einem Menschen gleich, der ein Haus baute, grub und vertiefte und den Grund auf den Felsen legte. Als aber eine Flut kam, stieß der Strom an jenes Haus und konnte es nicht erschüttern, denn es war auf den Felsen gegründet. Der aber gehört und nicht getan hat, ist einem Menschen gleich, der ein Haus auf der Erde baute ohne Grundmauer. Der Strom stieß daran und sogleich fiel es und der Sturz jenes Hauses war groß.
Vielen Dank. Wir haben in den Versen 27 bis 30 acht Befehle, acht Imperative. Also man kann sagen, Gebote des Messias. Jetzt ist die Frage, an wen richtet sich dieses Gesetz des Messias? Wir haben das in den vergangenen Malen schon gesehen. Es gibt solche, die haben gedacht, die Bergpredigt sei ein Staatsprogramm. Und was war das Argument dagegen? Das klare biblische Argument, dass die Bergpredigt kein Programm ist für einen Staat. Können wir das kurz repetieren? Wenn das ein Staatsprogramm wäre, dann könnte man auf die Polizei verzichten, nicht wahr? Denn was hier steht, tut wohl denen, die euch hassen, dem, der dich auf die Wange schlägt, biete auch die andere dar. Das würde es verunmöglichen, dass man eine Polizei hat. Aber was sagt die Bibel zum Staatsprogramm und zu staatlicher Gewalt?
Ja? Das Schwert ist der Staatsgewalt nicht umsonst gegeben.
Genau. Römer 13 sagt klar, dass Gott der Obrigkeit das Schwert gegeben hat. Also die Obrigkeit hat einen Exklusivanspruch auf Gewalt und hat den Auftrag, eben das Böse durch staatliche Gewalt zurückzudrängen. So gibt Römer 13 neutestamentlich also die Basis für Polizei und auch für die Armee. Aber dann gibt es Leute, die sagen, gut, die Bergpredigt ist einfach so eine allgemeine Predigt für alle Menschen. Und was könnte man dazu sagen? Warum stimmt das auch nicht?
Wurde Jesus denn nicht imstande, das umzusetzen in unserem Leben?
Nochmals.
Ohne Jesus Christus in unserem Herzen sind wir nicht imstande, das umzusetzen.
Ja, das ist genau der Punkt. All die Gebote des Messias im Neuen Testament sind gar nicht ausführbar ohne neues Leben aus Gott, ohne die Kraft, die Jesus Christus selber gibt. Übrigens, dieser Ausdruck, das Gesetz des Messias, findet sich in Galater 6, wenn wir das kurz aufschlagen. Und da spricht eben Paulus im Galaterbrief ausdrücklich an Wiedergeborene, an Brüder in Christus. Und diesen Brüdern, die er da anspricht als Geistliche, die durch den Heiligen Geist geleitet werden, Galater 6, Vers 1, wird weiter gesagt, Vers 2. Liest das jemand vor, bitte? Galater 6, Vers 2.
Keiner trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi
erfüllen. Jawohl. Einer trage des anderen Last, so erfüllt, und so erfüllt das Gesetz des Christus. Und nun, dieser Ausdruck, das Gesetz des Christus, ist interessant. Die Galater waren ja Christen, die aus dem Heidentum kamen, also Nichtjuden, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Und die wurden von Irrlehren besucht, die sagten ihnen, ja, aber ihr solltet eigentlich das Gesetz vom Sinai halten. Ihr solltet die Feste, die Gott Israel geboten hat, feiern, den Sabbat einhalten, den Gott Israel geboten hat, als Zeichen seines Bundes. 2. Mose 31. Am Schluss, das haben sie alles denen beigebracht. Und die haben begonnen, das Gesetz zu halten. Und Paulus schreibt diesen Brief und warnt sie davon, dass das eine völlig abwegige Irrlehre ist. Also er führt sie durch diesen Brief von dieser Gesetzlichkeit weg. Und ausgerechnet in diesem Brief gegen Gesetzlichkeit gerichtet, wird gesprochen über das Gesetz des Christus. Das ist überraschend. Jetzt, wenn man das zurück übersetzt, diesen Ausdruck auf Hebräisch, ergibt das Torato Shel Mashiach. Und das kennen wir aus der rabbinischen Literatur. In dem Kommentar zum Buch Kohelet, Prediger, ein Midrash aus dem Mittelalter, da steht, die Torah, die der Messias einmal bringen wird, kann nicht verglichen werden mit dieser Torah, die wir in der heutigen Zeit lernen. Also da war ganz klar im Judentum die Erwartung, wenn der Messias einmal kommt, wird er uns eine neue Torah bringen. Das war also klar, die Torah, die Gott Israel am Sinai gegeben hatte, hatte in ihrer Bestimmung eine Begrenzung. Sie sollte sein bis auf den Messias. Und darum steht in Römer 10, Vers 5, Römer 10, Vers 4, Christus, das ist hebräisch der Messias, ist des Gesetzes Ende. Jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Und nun lesen wir aber hier von dem Gesetz des Christus. Und das ist also eine Torah, die höher ist als die Torah vom Sinai. Man muss eben sagen, all die Gebote, die Gott Israel gegeben hatte am Sinai, ab 2. Mose 19, waren Gebote an ein Volk, von denen die meisten gar nicht wiedergeboren waren. Und darum sind das eben Gebote, die das Zusammenleben eines Volkes nach Gottes Gedanken regeln, aber eben von einem Volk, von dem Gott eben nicht so viel erwartet, wie von einem Volk, das aus Wiedergeborenen besteht. Und die Torah des Messias im Neuen Testament, das ist also eine Torah, die viel höher ist als die Torah vom Sinai, weil sie gedacht ist für Wiedergeborene. Und das bedeutet Folgendes: Viele der Gebote vom Sinai, die findet man auch im Neuen Testament als Gebote des Christus, aber höher formuliert. In dem Gesetz vom Sinai heißt es, du sollst nicht Ehe brechen. Aber es ist so, dass Gott erwartet, dass auch ungläubige Ehen so geführt werden, dass die Ehe nicht gebrochen wird. Das kann auch ein Ungläubiger. Aber im Neuen Testament, in Epheser 5, da sagt der Apostel Paulus, ihr Männer, liebet eure Frauen, gleich wie Christus die Gemeinde geliebt und sich selber für sie hingegeben hat. Das ist viel mehr als nur die Ehe nicht zu brechen. Sich hinzugeben bis in den Tod, das ist das Gesetz des Messias. Natürlich heißt es in den 10 Geboten, du sollst nicht stehlen. Und im Prinzip erwartet Gott auch, dass Ungläubige so leben, dass sie niemanden bestehlen. Aber im Gesetz des Christus, Epheser 4, da heißt es, wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern wirke vielmehr das Gute mit seinen Händen, damit er dem Bedürftigen mitzuteilen habe. Also nicht nur nicht stehlen, sondern sogar arbeiten, dass man da, wo es nötig ist und wo es gut ist, auch geben kann, schenken kann. Und so findet man ganz viele der Gebote neu formuliert im Gesetz des Christus, aber eben auf einer höheren Ebene. Genauso wie es erwartet worden war im Judentum, der Messias bringt eine Torah, die nicht verglichen werden kann mit der Torah, die wir heute lernen. Das sind diese Gesetze für die Wiedergeborenen. Interessant ist, man findet von den 10 Geboten 9 Gebote auch im Neuen Testament als Gesetz des Christus, neu formuliert auf einer höheren Ebene, aber es gibt kein Sabbatgebot. Das war wirklich ausdrücklich für Israel, wie das 2. Mose 30 sagt, als Zeichen des Bundes zwischen Gott und dem Volk Israel. Und nicht eben Ausdruck der Beziehung von Gott zur Gemeinde im Neuen Testament oder zu den anderen Völkern. Also das Gesetz des Christus umfasst alle diese Gebote im Neuen Testament, die der Messias gegeben hat, und zwar den Wiedergeborenen. Und jetzt zurück zur Bergpredigt. Also all diese Gebote, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet, die euch fluchen und so weiter. Das sind also Gebote an die Wiedergeborenen. Und wo sehen wir das so klar?
Vers 35.
Lukas
6,
Vers 35. Ja, Edmund liest uns das vor. Es ist wichtig, dass man es am Mikrofon liest, damit die, die auf dem Livestream verfolgen, das auch gerade hören.
Kapitel 6, Vers 35.
Ja, genau.
Doch liebt eure Feinde und tut Gutes und Leid, ohne etwas wieder zu erhoffen. Und euer Lohn wird groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein. Denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen.
Jawohl, also dein Argument, Germine, ist...
Söhne des Höchsten.
Ja, hier geht es ja um solche, die sich als Söhne des Höchsten erweisen. Genau. Oder 6, Vers 20. Nicht wahr? Nachdem gesagt wird in den Versen zuvor, dass eine riesige Volksmenge kam aus ganz Israel und sogar aus dem Libanon, aus dem Gebiet von Tyrus und Sidon, heißt es in Vers 20,
und er erhob seine Augen zu seinen Jüngern und sprach, glückselig ihr Armen, denn euer ist das Reich Gottes.
Danke. Also da wird gesagt, er spricht zu seinen Jüngern. Die ganze Volksmenge konnte die Bergpredigt hören, aber er spricht direkt die Jünger an und nicht die ganze Volksmenge. Das ist ganz wichtig. Also er hat die im Auge, die zu ihm gehören und ihm nachfolgen. Jetzt könnte man natürlich denken, oh, das kann aber gut ausgenutzt werden. Wenn es heißt, dem, der dich auf die Wange schlägt, biete auch die andere da. Das heißt also, Christen lassen einfach so alles mit sich geschehen. Und das könnte sogar eine Einladung sein, dass man ihnen noch mehr antut, als man ihnen antun würde. Jetzt habe ich hier aufgeführt Johannes 18, 22 bis 23. Da haben wir jetzt ein konkretes Beispiel, wie der Herr Jesus Gesicht geschlagen wurde. Und wie hat er reagiert?
Als er aber dies sagte, gab einer der Diener, der dabei stand, Jesus einen Schlag ins Gesicht und sagte, antwortest du so dem hohen Priester? Jesus antwortete ihm, wenn ich schlecht geredet habe, so gib Zeugnis von dem Schlechten. Wenn aber recht, was schlägst du mich?
Ja, also der Herr hat zu dieser Angelegenheit Stellung genommen und hat gerade vor allen klar gemacht, was das für eine Handlung war. Mit einer Würde hat er darauf reagiert. Und das zeigt uns sein Vorbild. Das ist das Höchste, was wir haben als Beispiel. Und in 1. Petrus 2 am Schluss wird ja gesagt, dass wir in den Fußstapfen des Herrn Jesus gehen sollten. Und so zeigt uns dieses Beispiel, wie wir in solchen Situationen auf eine würdige Art reagieren sollen. Und dann ein anderes Beispiel von dem Apostel Paulus in Apostelgeschichte 16, 35 bis 40. Da haben wir den Apostel Paulus in Philippi. Er wurde ungerecht geschlagen und ins Gefängnis geworfen, zusammen mit Silas. Und dann kam ja da dieses Erdbeben und diese ungewöhnliche Befreiung. Und da lesen wir jetzt den Text, der darüber berichtet, was folgte.
Als es aber Tag geworden war, sandten die Hauptleute die Rutenträger und sagten, lass jene Menschen los. Der Kerkermeister aber berichtete dem Paulus diese Worte. Die Hauptleute haben hergesandt, damit ihr losgelassen werdet. So geht denn jetzt hinaus und zieht hin in Frieden. Paulus aber sprach zu ihnen, nachdem sie uns, die wir Römer sind, öffentlich unverurteilt geschlagen, haben sie uns ins Gefängnis geworfen. Und jetzt stoßen sie uns heimlich aus? Nicht doch, sondern lass sie selbst kommen und uns hinausführen. Die Rutenträger aber meldeten diese Worte den Hauptleuten. Und sie fürchteten sich, als sie hörten, dass sie Römer seien. Und sie kamen und redeten ihnen zu, und sie führten sie hinaus und baten sie, dass sie aus der Stadt gehen möchten. Als sie aber aus dem Gefängnis herausgegangen waren, gingen sie zu Lydia, und als sie die Brüder gesehen hatten, ermahnten sie sie und zogen weg.
Ja, also auch wieder sehr erstaunlich, diese Reaktion. Paulus wurde geschlagen, und das war nach römischem Gesetz verboten für römische Bürger, wenn sie nicht zuvor eine Gerichtssitzung erlebt hatten. Also war absolut illegal, was geschehen war. Und jetzt kommt das ans Licht, und diese Rutenträger, das waren ganz hohe Beamte im Römischen Reich, da in Philippi, die haben das vernommen: Oh, wenn das bekannt wird bei unseren Vorgesetzten, dann gibt es Probleme, ja? Und darum haben sie versucht, dass die so stillschweigend mir nichts, dir nichts abgeschoben werden. Und da sagt der Apostel Paulus wieder in einer Würde: So geht das nicht. Die sollen vorbeikommen und die Sache regeln. Aber was wir finden, das ist genau der Grundsatz nach der Bergpredigt. Der Apostel Paulus hat jetzt nicht einen Prozess eröffnet und versucht, sich zu rächen. Aber er hat die Sache klargestellt und auch da wieder in einer Würde darauf reagiert. Und die haben gehofft, jetzt geht schnell aus der Stadt, aber das war noch ganz wichtig, ein Besuch bei Lydia. Ja, das ist interessant, die kamen aus dem Gefängnis, die sind da nicht einfach gerade sofort aus der Stadt gegangen, sondern es war ihnen wichtig, sie wollten noch einen Besuch machen bei Lydia, dieser Frau, die zuvor zum Glauben gekommen war, und dann gingen sie weg. Aber wirklich mit einer Würde, die Christen kennzeichnen soll. Und das hilft uns, zurück zu Lukas 6, eben zu verstehen, in welcher Art diese Gebote umgesetzt werden sollen. Jetzt könnte man ja denken, ja, in Vers 30 steht: Gib jeden, der dich bittet, und von dem, der dir das Deine nimmt, fordere es nicht zurück. Ja, was macht man mit einem Nachbarn, der erlegt hat, wir sind Christen und für uns gilt die Bergpredigt? Ja, jeden Abend, wenn er in den Ausgang gehen will, kommt er an die Tür und bittet um unseren Wagen. Und wenn wir sagen, ja, also wir sollten heute Abend, brauchen wir das Auto auch, wir gehen ins Bibelseminar nach Hunzenschwil, ja, haben Sie nicht gelesen, was da steht? Da steht, gib jeden, der dich bittet. Also, sind Sie Christen oder sind Sie keine Christen? Und ich habe das auch schon erlebt, dass Leute das wirklich so ausnutzen wollten. Also jetzt nicht mit dem Auto, aber... Ja, echt auf diese Art. Nun, der Schlüssel für das weitere richtige Verständnis wird gegeben in den folgenden Versen. Verse 31 bis 34. Zuerst gibt der Jesus einmal das sogenannte goldene Gesetz. Vers 31. Und wie ihr wollt, dass euch die Menschen tun, so tut auch ihr ihnen ebenso. Also diese Überlegung immer wieder in einer Situation, wie würde ich das erwarten bei mir? Wie verhalte ich mich also gegenüber dem anderen? Das hilft eben in diversen Situationen, den gerechten Weg zu finden. Aber jetzt geht es noch weiter. Lies du nochmals Edmund 32 bis 34.
Und wenn ihr liebt, die euch lieben, was für einen Dank habt ihr? Denn auch die Sünder lieben, die sie lieben. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für einen Dank habt ihr? denn auch die Sünde tun dasselbe. Und wenn ihr denen leid, von denen ihr wieder zu empfangen hofft, was für einen Dank habt ihr? Auch die Sünder leihen Sünden, damit sie das Gleiche wieder empfangen. Doch liebt eure Feinde und tut Gutes und leid, ohne etwas wieder zu erhoffen.
Ja, danke, das reicht schon bis dahin. Jetzt wird hier klar, der Punkt ist der, der Jesus sagt in Vers 27, liebt eure Feinde. Er sagt nicht nur liebt, sondern liebt eure Feinde. Er sagt auch nicht tut wohl, sondern tut wohl denen, die euch hassen. Eben Verse 31 bis 34 erläutern, die Gottlosen, die lieben auch, die sie lieben. Aber das Besondere ist, dass man Liebe gibt sogar denen, die unsere Feinde sind. Das ist das Spezielle. Und die Gottlosen, die geben auch ihren Freunden, wenn die ein Auto brauchen. Aber nicht einfach irgendwann, ja, und sind los, sondern muss schon einen berechtigten Grund haben. Dann gibt man seinen Freunden das Auto oder was auch immer. Aber der Jesus sagt, das ist gar nichts Besonderes. Das Besondere ist, dass ihr gebt, auch denen, die euch feindlich gesinnt sind. Da kommt das Typische der Bergpredigt und eben der Nachfolge des Herrn Jesus ans Licht, dass sie eben das, was wir auch normalerweise, was alle ihren Kollegen und Freunden tun würden, dass sie das auch denen tun, die eben ihre Feinde sind. Aber eben, die Sünder tun Gutes ihren Kollegen, aber auch nicht jede unverschämte Forderung muss damit erfüllt werden. Aber der Unterschied ist der, eben, dass wir das nicht nur gegenüber dem Freundeskreis tun, sondern auch gegenüber solchen, die uns sogar feindlich gesinnt sind. Und das führt dann eben zu Vers 35, dass dadurch deutlich wird, und ihr werdet Söhne des Höchsten sein. Das heißt, ihr erweist euch dann wirklich als Söhne des Vaters im Himmel. Denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Das ist der Punkt. So ist auch Gott. Und die Jünger Jesu sollen eben so handeln, wie Gott handeln würde. Darum steht in Epheser 5, Vers 1 bis 2, seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Und das kommt eben wieder zum Ausdruck, Vers 36, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Wie kann man Barmherzigkeit umschreiben? Ja?
Ich will da noch auf Matthäus 5, den letzten Vers kommen. Also der sagt mir sehr viel.
Ja, dann schlagen wir doch auf, Matthäus 5.
48.
Kann das jemand gerade vorlesen am Mikrofon? Matthäus 5, 48.
Und wenn ihr allein eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Tun nicht auch die von den Nationen dasselbe? Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist.
Ja, so ergänzt sich Matthäus und Lukas. Nun, Frage, was bedeutet Barmherzigkeit? Wie kann man das umschreiben?
Mitleid haben mit jemandem.
Mitleid haben mit jemandem und was schwingt noch weiter drin mit?
Sich seiner annehmen.
Hat das verdient oder nicht verdient?
Absolut unverdient.
Unverdient, genau. Und das ist der Punkt. Also so ist der himmlische Vater, er erbarmt sich über uns Menschen, wir haben es überhaupt nicht verdient und dieser Charakter soll auch bei den Jüngern des Herrn Jesus sichtbar sein.
Also ein gutes Beispiel ist der verlorene Sohn, nein, der barmherzige Samariter.
Ja.
Der Samariter, der dort kommt eigentlich vor, wie ein Samariter kommt und einfach hilft, nicht muss.
Genau, das, der barmherzige Samariter ist eine gute Illustration dafür, wie einer eben hilft in einer Notsituation. Er wäre nicht irgendwie verpflichtet, aber er tut es aus Liebe. Und es ist nicht irgendwie, weil der Verletzte es verdient hat. Und das kommt dann im gleichen Evangelium, ein paar Kapitel später, nicht wahr? Lukas 10. Ja, und dann kommt dieser wichtige Satz, Vers 37, und richtet nicht. Und dann auch verurteilt nicht. Wie soll man das versöhnen mit anderen Stellen, wo wir zum Richten aufgefordert werden? Wo werden wir ausdrücklich zum Richten aufgefordert?
Wenn zum Beispiel in einer Gemeinde auch nach mehrmaliger Aufforderung ein Bruder oder eine Schwester nicht gewillt ist, etwas, das falsch gewesen ist, zu machen.
Ja, also im Zusammenhang mit Gemeindezucht können wir aufschlagen, 1. Korinther 5. Liest uns vor, Verse 11 bis 13.
Nun aber habe ich euch geschrieben, keinen Umgang zu haben, wenn jemand, der Bruder genannt wird, ein Unzüchtiger ist oder ein Habsüchtiger oder ein Götzendiener oder ein Lästerer oder ein Trunkenbold oder ein Räuber. Mit einem solchen nicht einmal zu essen. Denn was habe ich zu richten, die draußen sind? Richtet ihr nicht die, die drinnen sind? Die aber draußen sind, richtet Gott. Tut den Bösen von euch selbst hinaus.
Ja, also hier haben wir klar diesen Vorwurf. Richtet ihr nicht, die drinnen sind? Und dann wird klar gesagt, tut den Bösen von euch selbst hinaus. Also die Gemeinde wird aufgefordert zu richten, wenn jemand in der Gemeinde eben Unzucht begangen hat, außerehelicher Geschlechtsverkehr oder Ehebruch, wenn er ein Trunkenbold ist, ein Räuber, eine Raiffeisenbank überfallen hat. Ja, da muss die Gemeinde ihn ausschließen. Und was würde die Welt sagen? Ach, seht ihr, jetzt haben sie Barmherzigkeit geübt. Und dabei gibt es da Leute in dieser Gemeinde, die überfallen da die lokale Bank. Das Zeugnis der Gemeinde wäre erledigt, nicht wahr? Und das ist ja nicht anders. Jede politische Partei, wenn die jemanden hat, der irgendein Vergehen begeht, und das wird öffentlich bekannt, dann verliert die Partei ihren Kredit, ihre Glaubwürdigkeit, wenn sie da nicht Stellung bezieht. Und sagen wir zum Beispiel, einer würde Neonazi-Ideologie verbreiten, ja, dann ist klar, dann ist eine Partei verpflichtet, so jemanden auszuschließen. Und die Bibel macht klar, dass die christliche Gemeinde, wenn eben solche Dinge in der Gemeinde vorkommen, muss sie richten und muss ausschließen. Jetzt, wie versöhnt man diese Stellen? Hier steht, richtet nicht, und hier richtet ihr nicht, die drinnen sind, als Vorwurf.
Also, muss man nicht ein bisschen unterscheiden zwischen richten und beurteilen? Also, ich denke, in der Gemeinde ist es wichtig, dass wir die Sachlage oder beurteilen, aber nicht die Person verurteilen. Und oft habe ich einfach das Gefühl, dass man da verwechselt. Man will eigentlich eine Situation, die nicht gut ist, eigentlich offen darlegen, beurteilen, einen Hinweis geben. Aber oft wird es so verstanden, wie wenn man den einen will richten. Mhm. Und ich denke, also die Sachlage einfach sehen, Gefahr erkennen, beurteilen und dann handeln, ist für mich etwas anderes wieder jetzt.
Also es ist schon mal ein Unterschied zwischen richten und beurteilen. Das ist so. Beurteilen ist eigentlich eine Vorstufe. Ja? Man kann nicht richten ohne beurteilen. Aber viele Leute verwechseln richten und beurteilen. Genau, das ist schon mal ein Punkt. Aber jetzt 1. Korinther 5, da geht es schon weiter übers Beurteilen hinaus. Also die Beurteilung wäre, jemand hat die Ehe gebrochen. Also dass man beurteilt, das war Ehebruch, vollzogener Ehebruch. Aber wenn jemand ausgeschlossen wird aus der Gemeinde, das ist mehr als nur beurteilen. Das ist eben schon richten. Und darum ist es auch korrekt übersetzt hier mit richten. Und darum, die Spannung bleibt, also du kannst es nicht nur auflösen mit beurteilen und richten ist ein Unterschied. Aber hier steht klar, richtet nicht.
Beurteilen ist ja der Punkt, wo man sagt, du machst es falsch und dann auch den entsprechend anspricht. Und wenn nichts kommt, dann kommt der Ausschuss, wenn dann der andere sich nicht einzieht.
Ja gut, also das Beurteilen ist das Erste und das Verwarnen und ein noch weiterer Schritt ist das Richten. Aber eben hier steht, wir sollen nicht richten.
Da geht es um den Herzensentschluss, warum er etwas so etwas macht.
Ja, und kannst du das beweisen, dass es um den Herzensentschluss geht und auch die Haltung, die dahinter steht? Wir müssen noch ein bisschen weitergehen im Text.
Weil er spricht ja da zu seinen Jüngern immer noch.
Genau. Ja, der Herr spricht zu den Jüngern. Und schau mal, was er ihnen sagt in den drei Gleichnissen. Ab Vers 39 bis 49 haben wir ja drei Gleichnisse. Und liest jemand Vers 41, das zweite Gleichnis.
Was aber siehst du, den Splitter, der in deines Bruders Auge ist, den Balken aber, der in deinem eigenen Auge ist, nimmst du nicht wahr? Also mit anderen Worten, verurteilen, bevor man sich selber nicht klar geworden ist, ob man recht getan hat, das ist falsch am Platz.
Genau. Und lies noch weiter, Vers 42.
Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, Bruder, erlaube, ich will den Splitter herausziehen, der in deinem Auge ist, während du selbst den Balken in deinem Auge nicht siehst? Und Jesus sagte dann klar, Heuchler.
Ja.
Okay. Heuchler, ziehe zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter herauszuziehen, der in deines Bruders Auge ist.
Jawohl. Also beurteilen ist feststellen, der hat einen Splitter im Auge. Aber den Splitter rausnehmen, das ist noch ein Schritt weiter. Aber der Herr macht klar, du musst zuerst dein eigenes Leben in Ordnung bringen. Und zwar, eben sagt er, du hast einen Balken. Das ist sogenannte hyperbolische Rede, poetisch übertriebene Rede, um klar zu machen, worum es hier geht. Also das viel Schlimmere, das musst du zuerst bei dir in Ordnung bringen und dann kannst du bei jemand anderem beurteilen, der hat einen Splitter, und ihm auch den Splitter herausnehmen. Also was ich in meiner Bibel ganz speziell angestrichen habe, ist das Wort zuerst in Vers 42. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter herauszuziehen, der in dem Auge deines Bruders ist. Ja?
Wenn man bei jemandem immer nur oftmals die Fehler sieht und dann das immer wieder sagt, ist die Gefahr nicht da, dass man den anderen dann zu schnell den Punkt gibt. Wenn man immer nur versucht zu richten und zu urteilen, aber vielleicht ist es gar nicht dran, diesen Person jetzt das auch noch zu sagen.
Ja, das ist ein Problem. Man kann auch eben zu viel ständig korrigieren bei jemandem. Und das kann sogar dazu führen, dass die Person sich verhärtet. Ja? Und es kann sogar sein, dass man jemanden verurteilt zu Unrecht und der am Schluss und den schließlich so in genau in diese Richtung drängt, dass er am Schluss an dem Ort steht, wo der andere am Anfang meinte, er sei dort. Das Beispiel Hiob, nicht wahr? Die Freunde kommen zu ihm und sagen, Hiob, du musst ein Heuchler sein und du musst irgendetwas Schlimmes getan haben, sonst wärst du nicht krank geworden. Und das war eine völlige falsche Verurteilung. Aber sie haben ihn so gegen die Wand gedrängt, bis Hiob sich tatsächlich versündigt hat und hat auf üble Art über Gott gesprochen. Da hat er sich wirklich dann versündigt. Aber das war eben am Anfang nicht da. Und so muss man eben mit Ermahnen sehr aufpassen und man kann mit Ermahnung sogar Schaden anrichten. Aber darum braucht es eben den biblischen Weg. Jemand, der zuerst in seinem eigenen Leben aufräumt, der hat dann eben die Fähigkeit, geistlich zu sehen. Der Herr sagt, wenn du den Balken rausnimmst, dann kannst du klar sehen. Also man muss selber eine klare Sicht haben. Aber wenn man eben keine klare Sicht hat, wie die drei Freunde von Hiob, ja, dann verurteilt man jemanden, und zwar auf falsche Art, und drängt ihn sogar in etwas Falsches hinein. Aber jemand, der sein Leben aufräumt, den Balken rausnimmt, klar sieht, der kann dann effektiv helfen und wird das eben auch in einer barmherzigen Art tun. Wenn er immer daran denkt, ich hatte einen Balken drin und jetzt nehme ich nur einen Splitter raus. Und wenn man diese Haltung von Barmherzigkeit spürt, dann kann man Ermahnung auch viel besser annehmen.
Ja. Was mir aufgefallen ist, die Bibelstelle wird oft auch gebraucht, gerade wenn man in Gespräch ist mit anderen Christen, die in gewissen Lehrmeinungen anders denken. Also da erlebt man auch viel. Dann sieht man, hat irgendjemand eine andere Lehrmeinung und will eigentlich einen Dialog führen und dann heisst es, du richtest über mich.
Ja.
Dabei tut man ja dort eigentlich einen Dialog führen und etwas beurteilen. Ich mache jetzt ein Beispiel. Wenn jetzt zu mir einer kommt und sagt, du Galler, was meinst du, der dort, die Person X ist ein falscher Prophet, wegen dem. Dann würde ich sagen, ja. Ich kann sagen, dass der Weg, den er geht, zum Beispiel Prophezeien mit Geld, das ist der Weg der falschen Propheten. Aber ich tue nicht die Person angreifen, sondern die falsche
Leitmotive. Genau. Also jetzt ist wirklich so, dass diese Stelle oft missbraucht wird, wenn es darum geht, falsche Lehren zu beurteilen. Und dann sagt man, ja nein, das darfst du nicht, das ist verurteilen. Aber schauen wir mal, in Vers 37 heißt es, und richtet nicht, und ihr werdet nicht gerichtet werden. Das bezieht sich eben gerade auf die Situation, man hat einen Balken. Und jetzt will man den Splitter beim anderen rausnehmen, ja, aber dann hat man ein Problem. Dann wird einmal klar gemacht, und du hast einen Balken. Ja? Das sieht man übrigens im Matthäus-Evangelium noch deutlicher. Hier gibt es ein paar Verse Abstand. Ja? Aber im Matthäus-Evangelium ist das so direkt miteinander verbunden, damit eindeutig klar wird, dass das so gemeint ist. Und zwar in Matthäus 7, liest du Edmund, Verse 1 bis 3.
Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit welchem Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Was aber siehst du den Splitter, der in deines Bruders Auge ist? Den Balken aber in deinem Auge nimmst du nicht wahr.
Danke. Also, da haben wir es gerade direkt zusammengestellt. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Und dann wird das in den folgenden Versen ausgelegt, was diese Kernaussage bedeutet. Übrigens, ein kleiner Tipp. Gerade in der Bergpredigt in Matthäus 5 bis 7 ist das so aufgebaut, dass ständig ein Kernsatz kommt und dann dazu die Auslegung. Dann wieder ein Kernsatz und die Auslegung. Kernsatz, Auslegung. Kernsatz, Auslegung. Und hier haben wir das Prinzip, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Das alleine wäre jetzt noch nicht so klar. Wie muss man jetzt das verstehen? Wann ist das anzuwenden und wann nicht? Und jetzt kommt durch die weitere Auslegung kommt das zum Ausdruck, aha, du kannst nicht richten und dein Leben ist nicht in Ordnung. So, sondern musst zuerst den Balken rausnehmen und dann kannst du aber, weil du dann klar sehen kannst, den Splitter rausziehen. Das ist der Punkt. Also wir haben die Aufgabe, Dinge zu beurteilen und das wird jetzt auch in Lukas 6 im Weiteren klar. In Vers 43. Liest du, Edmund, Vers 43?
Denn es gibt keinen guten Baum, der faule Frucht bringt, noch einen faulen Baum, der gute Frucht bringt. Denn jeder Baum wird an seiner eigenen Frucht erkannt.
Ja, schon richtig. Weiter, Vers 44.
Denn jeder Baum wird an seiner eigenen Frucht erkannt. Denn von Dornen sammelt man nicht Feigen, noch liest man von einem Dornbusch Trauben.
Ja, also hier wird klar gemacht, man muss unterscheiden können zwischen einem guten Baum und einem faulen Baum. Und wie kann man das? Man muss die Früchte anschauen. Dann kann man beurteilen. Also der Herr macht klar, wir müssen beurteilen und müssen sehen, ein guter Baum, ein fauler Baum. Und vorhin eben ein Splitter im Auge des Bruders. Man muss das beurteilen. Also der Zusammenhang macht klar, natürlich haben wir diese Aufgabe, hier zu unterscheiden. Und wenn wir nochmals zu Matthäus gehen, die ausführlichere Parallelstelle, dann wird das Ganze noch dramatischer. Und zwar ist es nämlich so, dass gerade in dem Zusammenhang wird in Matthäus 7, Vers 15 gesagt, liest du Edmund, 15 und 16.
Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Inwendig aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen.
Ja.
Liest man etwa von Dornen eine Traube oder von Disteln Feigen?
Und so weiter. Und dann kommt das mit dem guten Baum und dem schlechten Baum. Also hier wird ganz klar gesagt, wir müssen falsche Propheten erkennen können, die im Schafspelz kommen. Ja, Christoph? Ja, also wie du sagst, richten kann ja auch bedeuten, ein bestimmtes Strafmaß ansetzen. Und wenn man eben jemanden richtet und ihm quasi, sagen wir, die Verdammnis zuspricht, ja, das liegt ja nur in der Kompetenz Gottes, das ist klar. Also das geht völlig über das hinaus, was wir tun dürfen. Aber in der ganzen Diskussion heute, richten oder nicht richten, wenn es geht um falsche oder richtige Lehre, um falsche Propheten und so weiter, da geht es ja nicht darum, dass dann jemand sagt, ja, aber der kommt in die Hölle.
Also ja, das findet man schon. Also die meisten Christen argumentieren gleich, dass man dann entsprechend an das Christsein hat oder dass man nicht vom Geist Gottes geleitet ist, wenn man...
Ach so, ja, aber nicht in dem Sinn, dass man jemandem die Hölle wünscht. So meine ich. Gut, aber gerade in dem Zusammenhang, eben wenn man über die Folgen spricht des Gerichtes, ist vielleicht noch interessant zu lesen, Matthäus 7, 21, gerade danach.
Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmel ist. Viele werden an jedem Tage zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan. Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter.
Ja, danke. Also auch da, da spricht jetzt der Herr von bestimmten Menschen, die einmal überraschenderweise auf der falschen Seite stehen werden. Und er sagt also, es gibt diese Möglichkeit, dass Leute sagen, wir haben prophetisch gesprochen, wir haben Dämonen ausgetrieben und so weiter. Und das waren gar keine Bekehrten. Und jetzt ist aber die Frage, was ist die Aufgabe eines Christen bei der Beurteilung? Hier sagt das der Herr, nicht wir. Ja? Der Herr sagt das hier und er weiß, auf welche Person das zutrifft und auf welche eben nicht. Und jetzt ein ganz wichtiger Grundsatz, 1. Johannes 4. Kann jemand vorlesen? Verse 1.
Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt ausgegangen.
Jawohl. Also, Johannes hat diesen Brief geschrieben am Ende des 1. Jahrhunderts, in einer Zeit, als es sehr viele Irrlehrer gab unter den Christen. Besonders die Gnostiker. Es war eine Irrlehre, die sagte, Jesus Christus sei nicht ein wirklicher Mensch geworden, sondern habe nur so wie ein Mensch ausgesehen, gewirkt. Und jetzt sagt hier der Apostel, Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister. Also auch da wird wieder klar gesagt, es ist ein biblischer Befehl, wir müssen prüfen zwischen richtig und falsch, zwischen richtiger Lehre, falscher Lehre. Aber etwas ganz Wichtiges, es heißt hier nicht, prüft die Personen, sondern prüft die Geister. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir müssen nicht abklären, ja, hat der sich nicht damals vor 20 Jahren mal echt bekehrt und ist eben doch ein wirkliches Kind Gottes. Es geht gar nicht darum. Wenn wir jemanden hören, was er für eine Botschaft bringt, für ein Wort, wir müssen prüfen, was steckt hier, was für ein Geist steckt dahinter. Wir müssen die Geister prüfen. Und wenn man merkt, das ist eine falsche Lehre, da ist ein falscher Geist dahinter, dann müssen wir das ablehnen, aber gar nicht beurteilen, ist jetzt der wiedergeboren oder nicht wiedergeboren. Und da kann man sich sonst eben ganz enorm versündigen und auch irren. Und es ist auch noch gefährlich. Man stellt sich vor, da kommen zwei ganz freundliche Zeugen Jehovas vorbei an der Türe. Und einer beurteilt die Menschen und denkt, sehr nette Menschen, anständig gekleidet, führen sich anständig auf. Das sind doch tolle Leute. Und die haben sogar eine schöne Familie. Und ja, aber dann kommt der nächste Gedanke, ja, aber kann das wirklich falsch sein? Wenn die so vorbildlich wirken, ja, dann ist man darauf reingefallen, hat die Person geprüft, anstatt den Geist hinter dieser Lehre. Und wir müssen eben nicht die Personen prüfen, die können vorbildlich leben, aber wenn wir merken, diese Lehre, da ist ein fremder Geist dahinter, das müssen wir prüfen und beurteilen. Ja?
Und wenn einer jetzt in einem Punkt eine Irrlehre vertritt, ist dann alles, was er sagt,
ja.
Und dass viele, und ich beobachte jedes Mal, wenn Leute nicht einverstanden sind mit einem Punkt in einer Predigt,
ja,
dann wird die ganze Person schon abgelehnt. Oder der ganze Prediger wird schon als Lehrer.
Also die Frage ist, ob wenn ein Punkt nicht stimmt, ob dann alles abzulehnen ist, weil das oft so gemacht wird bei einer Predigt, etwas stimmt nicht und dann lehnt man einfach alles ab und sogar die Person. Da geht es auch noch um den Punkt, worin besteht der Irrtum? Es gibt eben Irrlehren und das sind fundamentale Dinge. Wenn jemand zum Beispiel die Inspiration der Bibel leugnet, dann greift er die Fundamente des christlichen Glaubens an. Und wenn jemand zum Beispiel die Rettung allein aus Glauben in Frage stellt, dann greift er auch die Grundlagen des Evangeliums an. Das sind grundlegende Irrlehren. Und ein weiterer Typus wäre, man greift Gott an durch eine falsche Lehre und sagt zum Beispiel, Jesus Christus sei nicht ewiger Gott. Dann sind das fundamentale Irrlehren. Und hat nichts damit zu tun, wenn jemand in einer Predigt etwas, sagen wir, einen einzelnen Vers falsch auslegt. Dann gilt, was in 1. Korinther 14 steht, Propheten, lasst zwei oder drei reden, die übrigen lasst urteilen. Also wir müssen immer prüfend zuhören, was in der Gemeinde gesprochen, gepredigt wird und müssen das anhand des Wortes Gottes prüfen. Und wenn jemand sich in einem Punkt irrt, dann kann man ihn darauf hinweisen, aber das geht nicht darum, dass man dann die ganze Predigt ablehnt. Aber ein anderer Punkt ist, jemand kommt und leugnet die Inspiration der Bibel, dann haben wir ein grundsätzliches Problem. Also jemand sagt, es gibt keine Hölle, das wäre auch eine grundlegende Lehre, denn die Bibel sagt ganz ausdrücklich, zum Beispiel Matthäus 26, Vers 46, diese werden ins ewige Leben gehen und diese in die ewige Pein.
Ja schon, aber das Problem ist, diese Leute, die das behaupten, die haben ja auch ihre Begründung und die nehmen sie auch aus der Bibel. Das heißt, sie kommen mit einem anderen Vers. Oder sagen, das ist falsch übersetzt. Oder was weiß ich. Jetzt ich als unverständiger Christ, ich kann da nichts erwidern. Und in dem Sinn kann ich ja dann aber auch ihm nicht vorwerfen, dass er jetzt absolut, also eben, dass, wenn das jetzt eine fundamentale Frage ist, dann ist ja die Konsequenz auch viel größer dann.
Genau, wenn es ein fundamentaler Punkt ist, dann gilt eben zum Beispiel 2 Timotheus 2, da spricht Paulus über Irrlehrer, die durch ihre Lehre den Glauben etlicher zerstören. Und dann sagt der Apostel Paulus, von diesen Leuten muss man sich wegreinigen, absondern. Und er sagt, wer das tut, wird dann ein Gefäß zur Ehre sein, nützlich dem Hausherrn zu jedem guten Werk. Also da sieht man, von solchen, die Lehren bringen, die den Glauben schädigen, von diesen Personen muss man sich dann trennen. Aber eben diese Personen, die können ganz nette Leute sein. Und darum ist es wichtig, 1. Johannes 4, glaubt nicht jedem Geist, prüft die Geister, nicht die Personen.
Ja? Oh, Entschuldigung, aber wie ist denn das, wenn es denn um Fragen geht, wie Thema Entrückung? Verschiedene Ansichten.
Ja, also Thema Entrückung, verschiedene Ansichten, da kann man nicht von Irrlehre sprechen. Aber es ist natürlich so, in einer Gemeinde ist es dann wichtig, wenn jemand neu zur Gemeinde kommt und plötzlich will er da alles durcheinander bringen, dann ist es Aufgabe eben der Ältesten zu sagen, nein, das geht nicht. Diese Lehre akzeptieren wir nicht. Du kannst in die Gemeinde kommen, aber wir möchten nicht, dass du diese Lehre hier verkündigst. Weil man kann nicht sagen, es ist eine grundlegende Irrlehre, aber man kann sagen, wenn der kommt, wird er die Gemeinde durcheinander bringen und schädigen. Und das ist Aufgabe der Führung, eine gesunde Lehre zu erhalten und zu vertreten. Da geht es dann eben auch um das Thema nicht nur Irrlehre, sondern auch ungesunde Lehre. Die Bibel spricht oft über die gesunde Lehre und das eben im Gegensatz zur Irrlehre oder eben zur die gesunde Lehre im Gegensatz zur ungesunden Lehre. Und da gibt es also Abstufungen und da muss man auch in Abstufungen darauf reagieren. Eben, das wäre falsch, wenn man alles einfach gleich behandelt wie einen grundsätzlichen Irrtum. Dann zerstört man selber die Gemeinden, wenn man diese Ansicht vertreten würde. Also, zum Abschließen, der Herr hat also in Lukas 6 erklärt, was gemeint ist mit diesem Nicht-Richten und macht klar, aber wir müssen klar sehen, um einen Splitter herauszunehmen, wir müssen unterscheiden zwischen einem guten Baum und einem faulen Baum. Und er sagt weiter in Vers 39, Edmund, liest du das noch vor?
Das mit dem Blinden.
6,39.
Er aber sagte auch ein Gleichnis zu ihnen. Kann etwa ein Blinder einen Blinden leiten? Werden nicht beide in eine Grube fallen? Ein Jünger ist nicht über dem Lehrer, jeder aber, der vollendet ist, wird sein wie sein Lehrer.
Jawohl. Der Herr hat in dieser Bergpredigt immer wieder Hinweise gemacht auf die Pharisäer, die auch unter den Zuhörern waren. Nicht wahr? Der Herr hat zu den Jüngern gesprochen, direkt. Liebt eure Feinde, tut wohl denen, die, und so weiter. Und zwischendurch spricht er über die Gottlosen, aber auch über die Pharisäer. Und sie waren solche blinde Leiter der Blinden. Und wir sehen im Zusammenhang, es geht um Lehrer und Schüler. Ein Jünger steht nicht über dem Lehrer. Und was ist ein blinder Leiter? Das ist einer, der eben falsch lehrt. Und da muss man eben auch unterscheiden, dass man nicht einem Blinden folgt. Sonst fallen dann beide in die Grube. Man muss also auch da Unterscheidungsvermögen haben, dass man eben nur auf Lehrer hört, die biblisch lehren. Und auf blinde Lehrer eben nicht. Der Jakobusbrief sagt in Kapitel 3, Vers 1, ja, erstaunlicherweise sagt er, seid nicht viele Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein schweres Urteil empfangen werden. Denn wir alle straucheln oft. In Epheser 4 lesen wir davon, wie der Herr Jesus Gaben der Gemeinde gegeben hat. Apostel, Propheten und dann Hirten, Evangelisten und Evangelisten, Hirten und Lehrer. Und also Gott selber gibt der Gemeinde Lehrer. Und jetzt steht hier, seid nicht viele Lehrer, meine Brüder. Und das hängt eben auch mit diesem Grundsatz zusammen. Ein Blinder kann keinen Blinden leiten. Wenn man eben Lehrer sein will, ohne dass man ein Lehrer ist, von Gott berufen, das geht nicht. Also man muss von Gott die Berufung und die Ausrüstung haben. Und zwar muss man grundsätzlich wissen, wenn man lehrt, wird man von Gott auch strenger beurteilt werden. Das ist ganz klar so. Und man hört manchmal, dass einer sagt, also ich finde das demütig, wenn Bibellehrer sagen, es gibt diese 5 Ansichten zu diesem Thema und ich würde eher Ansicht 3 vertreten, aber ich könnte auch mit 4 leben. Und da wird oft gesagt, das ist demütig. Wenn man so lehrt und nicht einfach so seine Meinung sagt, so ist es, sondern man sagt, es gibt diese verschiedenen und ich denke eher so, aber es könnte auch so sein, das ist demütig. Das ist überhaupt nicht demütig. Das sind Blinde, Leiter der Blinden. Sie wissen ja nicht, was es ist, was gilt. Das ist nicht Demut. Demut wäre, wenn einer, der weiß, es gibt da 5 Ansichten, aber weiß nicht wirklich, was jetzt die richtige Ansicht ist. Wenn er dann sagen würde, ich spreche über das Thema nicht öffentlich. Das ist demütig. Dass er zugibt, ich weiß es nicht und darum schweige ich. Dann soll bitte einer, der jetzt dieses Thema versteht und vom Herrn Licht bekommen hat, der soll darüber sprechen. Und der, der spricht, muss ganz klar wissen, er wird ein schweres Urteil empfangen. Aber das hilft einem auch, dass man nicht leichtfertig irgendetwas behauptet. Sondern wenn man eben merkt, nein, da bin ich mir gar nicht so sicher, dann soll man darüber nicht lehren. Das ist Demut. Und der Herr warnt also davon, ein Blinder kann nicht einen Blinden leiten, das führt zu einem Sturz von Zweien in die Grube. Und dann zum Schluss noch der letzte Abschnitt, das letzte Gleichnis. Was nennt ihr mich aber Herr, Herr und tut nicht, was ich sage? Und dann erklärt der Herr Jesus, jeder, der zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut, das ist einer, der sein Haus auf den Felsen baut. Und dann kann das Haus eben auch bestehen in schwierigen Zeiten. Und das zeigt eben, es gibt Sicherheit und Gewissheit im Glauben. Aber da muss man sein Haus auf den Felsen bauen. Und was Voraussetzung ist dazu, ist, wer meine Worte hört und sie tut. Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes führt dazu, dass wir unser Lebenshaus auf das feste Fundament des Wortes Gottes bauen können. Und dann hält es auch in Stürmen. Aber wenn man dann eben im Gegensatz dazu, Vers 49, wer aber gehört und nicht getan hat, ist einem Menschen gleich, der ein Haus auf die Erde baute, ohne Grundlage. An das der Strom schlug und sogleich fiel es zusammen und der Sturz seines Hauses war groß. Also Ungehorsam gegenüber dem Wort Gottes führt dazu, dass man eben sein Lebenshaus nicht auf ein tragfähiges Fundament baut und dann bricht es zusammen in schwierigen Zeiten.
Roger, das Wort Grube fallen.
Ja.
Also Heil verlieren.
Nein. In die Grube fallen, das bedeutet nicht das Heil verlieren, aber das heißt in ein Loch hineinfallen. Es gibt auch geistliche Löcher, wo man reinfallen kann. Genau. Ja, dann wollen wir an dieser Stelle jetzt schließen.